Erzählcafé.
Ja, hallo allerseits. Heute mit unserem Teil Bewahrenswertes in einer besonderen Form. Wir wollen uns nämlich hauptsächlich mit Büchern, allen dem beschäftigen, das für uns eine gewisse Bedeutung hat, das Leben über vielleicht sogar. Und ich fange jetzt mal an mit einem Zitat von Jean Paul, dem großen fränkischen Dichter 1763 bis 1825, der beschreibt für mich die beiden Arten, besser gesagt dann auch die drei Arten, wie man, wie ich mir vorstelle, dass Literatur, überhaupt Kunst, auf einen selbst wirken kann und dabei auch die Welt noch mit erzählt. Das Zitat geht folgendermaßen. Ich konnte nie mehr als drei Wege, glücklicher, nicht glücklich zu werden, auskundschaften. Der erste, der in die Höhe geht, ist so weit über das Gewölke des Lebens hinauszudringen, dass man die ganze äußere Welt mit ihren Wolfsgruben, Beinhäusern und Gewitterableitern von Weitem unter seinen Füßen nur wie ein eingeschrumpftes Kindergärtchen liegen sieht. Der zweite ist, gerade herabzufallen ins Gärtchen und da sich so einheimisch in eine Furche einzunisten, dass man aus seinem warmen Lärchennest heraussieht, man ebenfalls keine Wolfsgruben, Beinhäuser und Stangen, sondern nur Ähren erblickt, deren jede für den Nestvogel ein Baum und ein Sonnen- und Regenschirm ist. Der dritte endlich, den ich für den schwersten und klügsten halte, ist der, mit den beiden anderen zu wechseln.
Damit herzlich willkommen zu unserer Sendung Erzählcafé. Heute dreht sich alles um Bücher und mit Lutz, hallo Lutz, gemeinsam im Studio und mir, Julia, sind auch noch Ilona, hallo.
Schönen guten Morgen, hallo.
Grüße.
Guten Tag.
Genau, und die Jutta. Und ich habe jetzt rausgehört aus deinem Zitat von Jean Paul, dass man entweder von oben auf die Bücher, unser Thema heute, schauen kann, aber aus den Büchern heraus auch zurück gucken kann. Das ist unsere Aufgabe heute. Lutz nickt, ihr könnt
das. Es gibt ja die unterschiedlichsten Bücher. Das ist ja nicht nur das, was literarisch ist, sondern ich würde auch noch Fotobücher, Poesiebücher anschreiben und Tagebücher. Da bin ich Fan.
Ja, was bedeuten dir Bücher?
Ja, eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Und die begleiten auch ein Leben lang, glaube ich. Und manchmal erinnert man sich wieder und nimmt es ein zweites Mal zur Hand und merkt, dass man auf einmal ganz anders über ein Buch nachdenkt, als es einem vielleicht beim ersten Lesen gegangen ist.
Also Bücher sind ja per se schon so kleine Mittel, um Dinge zu bewahren, die Geschichten, die da drin stehen, aber auch das ganze viele Wissenswerte, was in Büchern drin steht, bewahrt ja viel Wissen. Aber ich frage nochmal andersrum, was bewahrt ihr euch denn durch Bücher? Also was bedeutet dir zum Beispiel Jean Paul, Lutz?
Der bedeutet mir ziemlich viel, denn ich habe ihn vor längerer Zeit, aber nach dem Studium erst richtig entdeckt, weil mir die Art und Weise des Schreibens zusagt. Ich finde, das ist ein sehr intensiver Umgang mit Sprache, den er da hat und das schon vor über 200 Jahren. Der war übrigens auch mal hier in Jena zu Besuch bei Schiller und hat eine Zeit lang auch in Weimar gelebt, ist aber dem Goethe, oder besser gesagt, Goethe ist ihm ein bisschen aus dem Weg gegangen und ist also erst wieder gegen Ende seines Lebens zurück nach Franken gegangen und ist dort in Bayreuth auch beerdigt. Aber das ist also jemand, der die Welt sich gewissermaßen auch erlaufen hat. Er ist von Hof, in dessen Nähe er aufgewachsen ist, dann als junger Mann zu Fuß bis nach Jena zu Schiller gelaufen, also entlang der heutigen Bundesstraße 2. Also das Berg ist ziemlich dick und kompakt und ich habe bei weitem nicht alles gelesen von ihm, aber die Sachen, die ich kenne, die haben mich begeistert einfach von der Art des Schreibens. Das ist nicht jedermanns oder Fraus Sache, aber mir gefällt das.
Na, danke, Lutz, für den Einblick, auf jeden Fall einen umfangreichen Einblick in Jean-Pauls Leben und Wirken. Nicht, dass wir jetzt die ZuhörerInnen abschrecken, es wird gar nicht so literarisch in unserer Sendung. Und ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine Musik zu Beginn und fangen dann an mit der Kindheit und welche Bücher aus der Kindheit ihr euch bewahrt habt. Das ist meine erste große, wichtige Frage an euch.
Das wird spannend.
Und zu der Musik möchte ich noch sagen, im Grunde ist das ja ein Titel, der denselben Gedanken verfolgt wie Jean-Paul mit zwei Sichtweisen von oben, von unten und immer wieder abwechselnd, den Joni Mitchell in dem Titel Both Sides Now beschreibt. Beide Seiten, die Wolken von oben angucken und dann später irgendwann mal von unten und das alles im Blick haben, dass man beide Seiten irgendwann im Leben mitbekommt und sieht.
I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions. I recall, I really don't know clouds.
Ja, wir waren ja in der Kindheit, oder besser gesagt, wir waren bei den Wolken von oben und von unten. Die Welt betrachten und die Perspektiven sehen. Und ich habe mich erinnert, in meiner Kindheit hat eine Geschichte eine große Rolle gespielt. Die hat den Titel Das Wolkenschaf. Und es ist ja bekannt, dass ich so ein bisschen mit dem Vorlesen wieder unterwegs bin in einem Kindergarten. Und ich habe eine positive Erfahrung gemacht, dass auch diese Geschichte bei Kindern von heute noch sehr gut ankommt. Geschrieben hat die Geschichte Fred Rodrian. Und illustriert Werner Klemke, es war ein sehr bekannter Illustrator in der DDR. Und ich möchte eigentlich ganz kurz mal auf den Himmel und das Wolkenschaf zurückkommen, indem ich mal das dritte Kapitel nur anlese. Im Mittelpunkt steht ein kleines Mädchen, die Christina heißt, die zusammen mit ihrem kleinen Hund auf die Waldwiese geht und dort Folgendes erlebt. Da standen sie nun an der Wiese. Plötzlich knurrte Hugo und bekam eine Rückenbürste. Was war los? Christine schaute zu den Birken. Auf einem Ast saßen sieben Eichkätzchen, ließen die Buschelschwänze hängen und guckten ratlos nach unten. Unten stand kein Reh. Da stand ein Schaf. Hell, flockig, wollig, leise, ein Schaf. Platz, Hugo, sagte Christine mit fester Stimme und ging zu dem Schaf. Hugo machte eine jammervolle Miene. Er musste am Waldrand sitzen bleiben. »Ich bin ein armer Hund«, sagte er leise. Christine sah es gleich. Das war das schönste Schaf der Welt. Aber traurig sah es aus. Unsagbar traurig. Christine kniete sich nieder zu dem Schäfchen und streichelte die weiche Wolle. Und da sagte das Schäfchen mit feiner Stimme, »Ich bin hier ganz falsch. Ich habe mich verirrt. Ich bin ein Wolkenschaf und bin beim Spielen vom Himmel gefallen.« Es schaute traurig hoch zu den Schäfchenwolken und sagte ängstlich, »Mäh, ich möchte bitte gern zu meinen Spielkameraden. Ciri heiße ich, und wenn jemand nach mir fragen sollte, aber es wird wohl niemand fragen«, setzte es zaghaft hinzu. Die Eichkätzchen nickten verständnisvoll, das Schäfchen schaute bittend auf Christine und Christine dachte nach. Der Wind wurde stiller, der Specht hörte auf zu klopfen, Hugo fiebte von fern. Alle schauten auf Christine. Und wie dann die Geschichte mit dem Wolkenschäfchen weitergeht, kann man sehr gerne nachlesen und vielleicht seinen Kindern oder Enkelkindern wieder einmal vorlesen.
Vielen Dank. Ilona, hast du auch noch eine persönliche Geschichte zu der Geschichte vom Wolkenschaf? Bedeutet dir was?
Das bedeutet mir insofern sehr viel, weil ich so ein bisschen mich als Kind in dieses kleine Mädchen hineinversetzen konnte und immer mit überlegt habe in der Geschichte, wie bekommt denn das Mädchen das jetzt hin, dass das Schäfchen wieder nach Hause kommen kann?
Das hat dich beschäftigt.
Ja.
Genau, was habt ihr denn so für Erinnerungen an Kinderbücher?
Ich bin mit Märchenbüchern groß geworden und da kann ich mich an eins besonders erinnern, was schon sehr zerledert war, als ich es bekommen habe, denn meine Mutter hatte da auch schon lesen gelernt und oder vorgelesen gekriegt und ich saß zu Füßen meiner Großmutter auf einer alten Fußbank, die ich auch heute noch habe und habe quasi das Buch weiter zerlesen oder zerlesen bekommen, je nachdem. Und ich habe es jetzt aufarbeiten lassen für meine Tochter, damit die das mal ihrem Enkelkind weitergeben kann, damit es in der Familie bleibt. Sowas finde ich auch schön. Und ich bin, wie gesagt, mit Märchen groß geworden.
Hast du so ein Lieblingsmärchen gehabt?
Ja, aber Hänsel und Gretel war schon für mich das, was ja, wo man sich angesprochen gefühlt hat, ne? weil das eben, was war keine Prinzessin, die man ja eh nicht sein konnte, sondern so Kinder aus dem Volk und da habe ich schon mit Angst gehabt, wie die ihr Leben da auch mit der Hexe bewerkstelligen. Ne?
Lutz, was hast du denn für Kinderbücher gelesen?
Ich habe eins mitgebracht, das ich garantiert gelesen habe. Ich kann mich sogar noch erinnern an einen Ort im Garten, im Schuppen, bei Regenwetter habe ich gesessen und habe das in der Hand gehabt. Mein Vater hat es mir geschenkt. Eigentlich ist es ein Buch, das er selbst als 12-Jähriger bekommen hat. Und zwar ist es das ein Teil von Coopers Lederstrumpf, nämlich die beiden Teilbände Der letzte Mohikaner und Der Pfadfinder. James Fenimore Cooper ist ja ein sehr bekannter Autor, der auch historisch genau gearbeitet hat und die Gesamtheit der damaligen Auseinandersetzung zwischen Siedlern und Ureinwohnern und den dazwischen, zwischen die Fronten geratenen Wildjägern sozusagen darstellt. Das hat also sozusagen nichts mit den Sachen zu tun, obwohl das natürlich auch seine Berechtigung hat, was man von unserem großen sächsischen Autor, jetzt fällt mir der Name nicht ein,
Karl May.
Von Karl May kennt. Das ist schon noch ein bisschen anders. Gab auch von den Litterstrumpf-Erzählungen mal Mitte der 70er Jahre eine westdeutsche Verfilmung als Weihnachtsvierteiler. Die waren sehr ansprechend auch, kann ich mich auch noch erinnern. Aber das Buch selbst ist natürlich in Fraktur geschrieben und gedruckt. Und das war mir natürlich zunächst unbekannt, aber ich habe eben mich dran gemacht und habe teilweise eben von Buchstabe zu Buchstabe mich hangelt das weite Landgebiet von Nordamerika und so weiter. Und habe es mir selber eigentlich beigebracht, diese alte Schrift zu lesen.
Das Gemeine ist immer dieses kleine S, das ja wie fast
richtig,
so ein F aussieht.
Wie ein F, S und F, ja. Das dauert eine Weile, bis man das gecheckt hat, aber.
Aber was ich auch schön finde, du hast es ja hier liegen,
ja.
Da steht noch mit Süderlin, ne?
Ja, Siegfried Mühlfriede Jockeiter. Und Weihnachten 1934 hat er reingeschrieben mit Feder. Er hat aber auch einen Stempel benutzt mit seinem Vor- und Nachnamen. Ja. Siegfried Mühlfriedel. Es ist öfters im Buch drin.
Das ist abgestempelt.
Und, war ihm wahrscheinlich
und du hast
wichtig.
Noch einen Zeitungsartikel.
Ja, das ist aber einer, der also zu DDR aus der Zeitung, aus der Kulturzeitung, ja, 89, in Gedenken an Cooper, der damals 200. Geburtstag hatte, wie ich gerade sehe.
Das heißt, zwischen den Buchdeckeln warst du hier noch die Zeitungsartikel auf.
Das mache ich meist. Also was mir interessant vorkam, was passte zu den Autoren oder zu den Werken. Und hier, man sieht also, der Buchrücken, der ist auch schon fast ab. Das ist sozusagen ein Erbstück geworden und halte ich trotzdem auch immer noch in Ehren im Bücherregal bereit. Ab und zu nehme ich es mal in die Hand.
Habt ihr sehr viel gelesen als Kinder und Jugendliche? Oder?
Ja,
auf jeden Fall.
No. Meine Mutter ist immer verzweifelt, wenn sie mir sagen so wollte, ich soll Mülleimer runterbringen oder irgendwas machen. Ich war so vertieft in das Buch, dass ich das gar nicht gehört habe. Also da ist sie wirklich fast verrückt geworden, weil ich mich in das Buch reingelebt habe, regelrecht. Ne?
Ilona auch?
Ja, schon. Ja. Unbedingt. Ich möchte gerne noch mal eine Lanze brechen für die Kinder der heutigen Zeit.
Ja.
Im Sinne von, dass das Vorlesen für die Kleinen und das Lesen für die Heranwachsenden ganz, ganz wichtig ist. Der Gerhard Lauer von der Uni Basel hat mal gesagt, Zitat, Hauptsache erleben die Kinder ein Umfeld, in der das Lesen zählt. Und das finde ich sehr wichtig und möchte ich gern hier nochmal anfügen, weil das Lesen ja und Vorlesen ganz viele Dinge bei den Kindern schult und sie mitnimmt und insbesondere die Fantasie und Vorstellungskraft der Kinder wachsen lässt.
Ein Sommertext von Else Königsdörfer, die in Dresden gelebt hat. Sommerabende im Vogtland. Die Luft ist schwül, voller Duft und Feuchtigkeit. Gewitterwolken decken den Himmel. Plötzlich geht ein Flammen durch das schwere Grau der langsam ziehenden Wolken. Die sinkende Sonne malt ihren Abschied mit glühenden Farben. Der rot-gelbe Himmelsglanz entzündet die Erde, wirft Purpur und Gold über Wiesen und Felder, strahlt wieder aus Teichen und Bächen und den Tümpeln am Wege. Der vordem dunkle Wald glüht auf, roter Schein umfließt seine Wipfel und von den Stämmen kommt ein Leuchten. Dieser Abendwald strahlt Wärme aus. Er erinnert an einen gütigen Menschen. Der Wind ist still geworden, Baum und Strauch stehen wie in feierlichem Lauschen, die Abendschatten löschen alle Farben, nur die Kornfelder leuchten geheimnisvoll durch das Dämmerlicht. Im Süden droht eine blaugraue Wolkenwand, vor der die Landschaft in scharfen Umrissen steht, schwer und massig wie ein Monumentalbau. Der westliche Horizont zeigt zarteste Farben, ein müdes Blau, ein blasses Gelb, schwarz und massig und doch unendlich fein gegliedert taucht der Wald in diese Helle. Stille ringsum, nur unterbrochen von dem leisen Zirpen einer Grille im nahen Feld und den verwebten Lauten, die aus dem Dorfe herüberklingen. Die Schatten rücken näher und verwischen allmählich Umrisse und Linien. Doch der Himmel scheint tiefer und höher. Aufblitzende Sterne künden das Kommen der Nacht.
Wir sind im Sommer angekommen und in der Sommernacht. Und da frage ich mich, ob man in der Sommernacht überhaupt Zeit zum Lesen hat, aber vielleicht am Ende des Tages Zeit, um ein bisschen einen Tagebucheintrag zu machen. Das ist ja auch eine Art von Buch, in dem man etwas bewahrt, was ganz Persönliches. Und ich meine, ihr habt schon mal erzählt, dass ihr Tagebuch geschrieben habt. Also Jutta und Ilona auf jeden Fall.
Ja, ja. Reisetagebücher. Als Kind habe ich Tagebuch geführt, so in Anlehnung an Anne Frank, weil ich das toll fand, wie in welchem Alter die schon angefangen hat. Und später habe ich dann Reisetagebücher geschrieben und da freue ich mich heute noch, wenn ich, ich habe einen ganzen Schwung, freue ich mich heute noch, wenn ich was lese, wie viele Erinnerungen da auch verloren gegangen wären, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ja. Und ich kann mich an die ersten Westreisen zum Beispiel erinnern. Ich hatte das Glück, mein Vater hatte 4 Schwestern im Westen. Damals konnte man dann fahren mit Erlaubnis, wenn die alle ab 70. Geburtstag konnte man sie besuchen. Und mein Vater hatte, wie gesagt, 4 Schwestern. Und da war ich also reich gesegnet mit Besuchsmöglichkeiten. Leider nicht so gesegnet mit viel Urlaub, aber aus meiner zweiten Westreise habe ich jetzt was gefunden, was ich euch gerne mal vorlesen würde. Und zwar ist es die Befindlichkeit im Abteil. Ein Blick in die Runde und auf den Gang bestätigt mir mein eigenes Verhalten. Wir haben uns alle fein gemacht für den Westbesuch. Es ist schließlich etwas Besonderes. Man will ja nicht gleich als Gast aus der Ostzone abqualifiziert werden. Vielleicht macht uns das aber schon gleich wieder erkennbar. Ich versuche herauszufinden, wer wohin gehört, Ost oder West. Ich muss sagen, es ist gar nicht so einfach. Manchmal muss ich in mich hineinkichern, denn an irgendetwas erkennt man immer die DDR. Entweder Handtasche oder Pullover oder Schuhe. Am Schmuck allerdings würde ich es nicht auseinanderhalten. Die Grenze ist mit 20-minütiger Verspätung erreicht. Der Grenzer bestätigt die Regelmäßigkeit dieser Tatsache. Das ungute Gefühl dieser Grenze, ob berechtigt oder nicht, beschleicht mich auch hier wieder. Ich stehe auf dem Gang und werde im Abteil dazwischen gequetscht platziert, weil man ja damals nicht im Gang stehen konnte oder durfte zu Kontrollen. Passkontrolle. Ein freundlicher junger Mann kontrolliert und stellt auf meiner Zählkarte fest, dass ich gar nicht geboren bin. Alles lacht und der Bannkreis der Spannung ist gebrochen. Auch die Zollbeamtin ist freundlich. Die bundesdeutsche Mitfahrerin hat ihre Zollerklärung weggeworfen, was nur mit einer ganz zahmen Belehrung geahndet wird. Um einiges erleichtert, setzen wir danach die Reise fort. Also das hätte ich alles zum Beispiel nicht mehr gewusst, wenn ich es nicht aufgeschrieben hätte. Oder freue ich mich. Und ich werde noch in andere Bücher gucken, mal sehen, was mir noch so alles auffällt.
Die kleinen Details, ne? Vor allen Dingen so.
Ja.
Und weißt du, was ich total schön finde, ist hier, du hast das Heft ja gerade mitgebracht. Ja. Das erinnert mich auch so voll an die DDR. EVP 0,06 Pfennig. Also Mark 0,06 Pfennig.
Das war aber Vokabelheft war das.
Ne? Vokabelheft, genau, so ein kleines graues mit so einem geteilten Seiten. So ein bisschen. Bisschen so beige schon geworden.
Ne? Saures Papier.
Ja, genau. Habt ihr auch so, habt ihr sowas festgehalten auch selber? Das hat eher so einen Kopf geschüttelt, Ilona?
Nee. Ich war immer zu faul, muss ich ehrlich sagen, zu sowas. Ich habe 100.000 andere Sachen machen wollen. Natürlich viel lesen. Also schon seit Kindheitsbeinen alle bedruckten Seiten, die irgendwo im Haushalt sich fanden, wurden durchgelesen von mir. Und wenn es auch am Ende die Beschriftung von irgendwelchen Gewürzbehältnissen und sowas ist oder von der Zuckertüte, also ich meine der richtigen Zuckertüte, nicht die, zum Schulanfang. Ich bin auch eher natürlich das gewesen, was man einen Stubenhocker genannt hat zu meiner Zeit. Ich bin nie der gewesen, der viel auf Bäume geklettert ist oder draußen rumgestromert ist. Das beileibe nicht. Ich habe eher irgendwo still in der Ecke gesessen und alles Mögliche gelesen, was zum Lesen da war.
Genau, die Abenteuer im Buchhandel.
Die Abenteuer im Kopf sozusagen, vermittelt durch Lektüre.
Ich habe aber sowas mir angewöhnt, dass vor allen Dingen, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, überall, wo ich bin, in die Buchladen gehe und schaue, ob es da Märchenbücher aus der Region gibt. Und habe angefangen, die zu sammeln.
Sehr schön, sehr schön.
Da weiß ich, da bin ich im Urlaub gewesen.
Ja.
Habt ihr sowas vielleicht? Bücher mitbringsel?
Immer, natürlich. Also egal wo, muss ich in eine Buchhandlung rein, egal wo ich immer gewesen bin.
Ich nehme mir jedes Mal vor, nichts zu kaufen, aber es gelingt mir nicht.
Genau das ist das Thema. Es werden immer mehr, die Regale brechen fast durch. Ja. Ich habe im Moment so ein bisschen den Trip in mir, in die Bibliotheken zu gehen und da zu stöbern und das dann wieder zurückzubringen.
Mhm. Ich habe schon angefangen auszusortieren. Das, was ich bisher noch nicht gelesen habe, was ich einfach sozusagen auf Halde liegen habe und ich wohl nicht mehr lesen werde. Und eben auch aus Gründen, dass das Regal übervoll ist und es schon auseinandergetrieben wird, sodass manchmal die Einlegeböden schon mal durchfallen, weil das Ganze instabil wird durch zu viel eingeschobene Bücher. Also da muss ich reduzieren in der nächsten Zeit.
Beim Reduzieren habe ich einen wertvollen Hinweis. Ich musste auch schon zweimal in den letzten Jahrzehnten mich sehr reduzieren. Und da sage ich jedes Mal, wenn man Bücher aussortieren will, stellt euch vors Bücherregal, guckt den Buchrücken an. Habe ich es gelesen? Würde ich es nochmal lesen? Habe ich es nicht gelesen? Interessiert es mich oder interessiert es mich nicht? Aber macht nicht den Fehler, das Buch rauszunehmen und reinzugucken. Das ist die beste Möglichkeit, es wieder zurückzunehmen. Also
ganz
nur von
genau.
Außen angucken und aussortieren.
Nagel auf den Kopf getroffen. Ja.
Aber interessant, weil ich sortiere ja nicht die Bücher aus, die ich noch nicht gelesen habe. Die bleiben immer im Regal, sondern eher die, die ich schon gelesen habe und nicht nochmal lesen würde wahrscheinlich.
Ja, ja.
Sondern gerne verschenke oder so. Mhm.
Ja, nein, vielleicht. Ist also auch hier die Lösung. Ne? Ja, nein, vielleicht.
Ja, aber tust du dann wirklich das Buch aus dem Regal? Das bezweifle ich.
Das tue ich. Ich wollte sie auch dann weggeben und das habe ich längere Zeit schon nicht geschafft. Die stapeln sich nur neben dem Regal von den aussortierten.
Das habe ich vermutet.
Ja, weil sie einen ja mal ein Stückchen begleitet haben, ne? Und dieses Loslassen ist schon nicht natürlich so einfach. Ja.
Also wir hören jetzt vielleicht passend zu dem, worüber wir gerade philosophiert haben, einen Titel von den Beatles, der ziemlich bekannt ist, In My Life. Ich habe eine kurze Zusammenfassung gemacht, was da gesungen wird und es gibt nur eine Änderung, die ich vorschlagen würde. Das Wort Orte, das hier gleich vorkommt, ist vielleicht einfach durch Bücher zu ersetzen oder zu ergänzen. Es gibt Orte, die ich mein Leben lang in Erinnerung behalten werde. Manche haben sich verändert, andere sind für immer so geblieben, wie sie waren. All diese Orte sind mit vielen verschiedenen Momenten verbunden, mit verflossenen Lieben und mit alten Freunden. Einige sind schon nicht mehr da, andere leben noch dort. Ich habe sie alle geliebt, doch keiner von ihnen kommt an dich heran. Wenn ich an die Vergangenheit denke, verliert das manchmal an Bedeutung, weil ich ja auch neue Lieben habe. Trotzdem werde ich nie die Zuneigung für die Menschen und Dinge verlieren, die es schon vor dir gab. In meinem ganzen Leben liebe ich dich mehr als irgendwen sonst.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever.
Ich habe etwas gefunden, wo ich ja leider nicht aufgepasst habe, von wem es ist, aber gerade für Bewahrenswerte ist das ein schöner Spruch. Erinnerungen sind wie Kerzen, die in der Dunkelheit unseres Geistes leuchten und Momente lebendig erhalten.
Das passt dazu. Ich wollte euch nämlich gerade fragen, weil ihr über das Bücherregal gesprochen habt, das aus allen Nähten platzt und ihr Bücher auswählen müsst, die da nicht mehr reinpassen. Wie ist es denn andersrum? Gibt es denn da auch Bücher, die ihr niemals wegwerfen würdet, weil die einfach so eine wichtige Bedeutung haben? Also weil die Geschichte des Buches vielleicht auch wichtiger ist als die, die drin steht. Gibt es sowas?
Ja, schon.
Fotobücher würde ich für mich jetzt nennen. Also jetzt nichts Literarisches. Aber wer schon mal Fotobuch gemacht hat, der weiß, wie schwierig das ist. Und wenn man dann mal, was weiß ich, 2-3 Monate keins gemacht hat, dann muss man sich wieder voll reinfitzen. Aber das sind Sachen, die wirklich wichtig sind. Und ich gucke immer, wenn die Leute im Handy ihre Bilder suchen, ein bestimmtes Bild, dass sie tausende von Bildern haben, aber im Fotobuch sind die ausgewählt und die, das ist das, was für mich wichtig war, wenn ich es dann noch hinkriege, einen guten Text dazu zu machen oder Jahreszahlen oder bestimmte Beschreibungen von Orten und Kunst und so, dann finde ich das toll und ich habe ungefähr bisher vielleicht 10, 15 Fotobücher und da würde ich keins davon weggeben.
Hast du noch so diese alten mit den Analogbildern, wo man die einklebt und machst du die jetzt mit?
Nee, das ist richtig jetzt auf jetzt moderne so Art und Weise. Ich habe noch alte sogar von meiner Urgroßmutter Fotobücher, die ich habe von meiner Mutti noch erklären und beschriften lassen. Da weiß ich wenigstens und die könnte ich weitergeben, aber ich nehme an, die nächste Generation wird sich dafür nicht mehr interessieren.
Ich weiß, was du meinst. Ich finde auch, dass diese 1000 Fotos digital, die man irgendwie hat, ne, im Speicher, im Handyspeicher, ist was anderes, die durchzugucken, als wenn man das ausgedruckt in so einem Buch hat und man sich in den Sessel setzt. Ja, ja. Ne?
Bei meiner Oma, die hat nicht diese üblichen Fotoalben gehabt, sondern sehr viel lose Sammlungen von Fotos, auch aus ihrer Jugend noch.
In der Kiste oder wie?
In der Kiste, genau. Und wenn ich mal bei ihr war, dann hat sie die Kiste hervorgezogen und mal ein paar Sachen gezeigt und erklärt, was da und wer zu sehen ist. Und bei vielen hat es ja auch hinten mit Bleistift schon Anmerkungen gemacht, um wirklich denjenigen festzustellen, der es ist, zu welcher Zeit das war, zu welcher Gelegenheit. Und dann hat sie immer als Kommentar gesagt zu mir, wenn ihr Fotos habt, Schreibt hinten drauf, was das ist und wer. Ihr werdet euch sonst nicht mehr durchfinden.
Wichtig ist es auch, bei meiner Mutter habe ich das im Altersheim gemerkt, da hatte man mich darauf hingewiesen aus dem Freundeskreis, lass dir von der Mutti noch sagen, wer das ist und wo das ist. Und es gab dann auch eine Zeit, wo sie ganz traurig war und hat gesagt, Jutta, ich weiß es nicht mehr. Und da habe ich dann gesagt, ach Mutti, komm, das haben wir doch drunter geschrieben. Und da habe ich sie ja vorgelesen und da hat sie richtig gestrahlt. Also kam dann die Erinnerung wieder. Das war schön. Das kann ich also wirklich nur als Erfahrung weitergeben. Lasst es euch sagen, schreibt es drunter. Mhm. Das hilft.
Auf jeden Fall. Mhm.
Habt ihr auch noch so Poesiebücher oder Freundesbücher oder sowas?
Habe ich lange aufgehoben, aber ich habe mich davon getrennt, muss ich ehrlich sagen, weil ich mit den Menschen, die damals in der Unterstufe, heute sagt man Grundschule dazu, zusammen war, eigentlich fast keinen Kontakt mehr habe.
Also das, ich war geehrt als Unterstufenschüler, wenn die Mädchen vor allen Dingen, weil das war bei denen beliebt, allem, mir ihr Poesiealbum mitbrachten und ich sollte hineinschreiben. Ich habe dann irgendwann auch einen Spruch gefunden, den ich immer wieder reinschrieb. Das ist aus dem Zauberkasten, da war von Opitz ein Sinngedicht, ich krieg's jetzt nicht mehr genau hin, aber immer stets übe deine Kunst, sie ist ja gleich bekannt, das Üben stärkt den Sinn, das Denken stärkt den Sinn, das Üben stärkt die Hand. Also nicht immer das mit den vier Ecken und soll
in allen vier Ecken sollen
alle drin stecken. Den geistlosen Spruch, der mir einfällt, ist Rosentulpennägen, alle drei verwelken, nur die eine nicht und die heißt vergiss mal nicht.
So ist das, ja, genau.
Lutz zeigt hier auf ein ganz altes Buch, auch wieder in diese, wie heißt diese alte Schrift?
Das ist eigentlich sozusagen wie ein kleiner Backstein, so dick ist der, das Büchlein. Es ist ein Lexikon. Es ist das Kirschner Handlexikon für alle Wissensgebiete.
Wieso hast du das aufgehoben? Das ist total veraltet, oder?
Bitte?
Das ist doch total veraltet zum Grunde.
Das ist jetzt ungefähr 100 Jahre alt.
Mit der KI,
Jahre
die
alt.
Wir jetzt ja. mal für über alles fragen können.
Auch noch in Kursiv, also Fraktur geschrieben, aber kann ich ja lesen. Und das habe ich das erste Mal in der Hand meines Opas mütterlicherseits gesehen und gesehen, wie er es benutzt, nämlich er hat es als Hilfsmittel fürs Kreuzworträtsel benutzt. Was schwierig ist bei einem Lexikon eigentlich, weil man ja eigentlich erstmal eine Idee haben muss, welches Wort gesucht werden könnte. Und dann guckt man nach, ob es stimmt, je nach der Definition, die drin steht.
Kleine Schrift hier sehe, muss sein Großvater gute Augen
Nein,
haben.
Hatte er nicht. Er hatte aber eine Lupe.
Guck mal, wie klein.
Und dann sehe ich ihn noch sitzen mit der Lupe und Resilienz.
Also es ist so klein geschrieben, da müssen auch normale Menschen eine Lupe
das
nehmen.
Das stimmt, aber es waren eben alle Wissensgebiete. Es war nicht
aber Lexika hat man ja zum Beispiel heute kaum noch. Ne? Ich weiß
natürlich nicht.
Ich habe jetzt im Haushaltsauflösung von meiner Mutti 26 Bände Meyers Lexikon verschenkt, beziehungsweise ich habe bei Kleinanzeigen reingeschrieben für einen Pralinenkasten und dann kam eine junge Frau und die habe ich dann gefragt, wozu möchten Sie das denn haben, weil ich verwundert war, dass auch noch ein junger Mensch so 26 Bände wollte und die hat gesagt, ich habe mir eine Bibliothek eingerichtet und da gehört das dazu und da war ich richtig glücklich.
Wobei das ja schon ein bisschen Kuriosum ist, finde ich. Es ist ja auch veraltet im Grunde von Wissenschaft. Stand,
aber es ist eben eine Erinnerung an den Opa, wie er sozusagen da am Tisch sitzt mit der Lupe und Kreuzworträtsel daneben, Stift und dann immer versucht hat, ob was er sich dachte, was das richtige Wort ist, dann versucht rauszufinden, ob das wirklich so ist.
Das heißt, du fasst es an und denkst an deinen Opa.
Natürlich. Eine kleine Besonderheit, die ist noch ganz hinten, ist ein sogenannter immerwährender Kalender. Gültig vom 15. Oktober 1582 bis zum 28. Februar 4000.
Oh, wow.
Wow.
Also man kann immer feststellen, an welchem Wochentag in künftigen Jahren vor allen Dingen natürlich mein Geburtstag haben wird. Zum Beispiel. Das ist so eine etwas komplizierte Rechnerei. Dann muss man in der Tafel bestimmte Zahlen zusammen und
durch und Minus.
Da kannst
du dann schon immer das Restaurant bestellen.
Ja, so ungefähr. Also jedenfalls braucht man hier ganz ganz bestimmt auch eine Lupe, um da überhaupt was zu erkennen. Ganz hinten meine Schwester, die 13 Jahre älter ist, die hat offenbar dieses Lexikon auch öfters in der Hand gehabt. Sie hat nämlich damit Kuli versucht, mit kyrillischen Buchstaben die ersten Schreibversuche zu machen. Also sie es auszumachen. Kurt, so hieß der Opa, Ella, die Oma, Mama, Papa und Karin. Alles in kyrillischen Buchstaben.
Zum Thema Erinnern und Bücher würde ich gerne noch einen kleinen Tipp geben, aber ich glaube, es ist auch bekannt, der Frank Wielitsch, der Thüringer Autor, der hat einen kleinen Band herausgegeben, schon vor einigen Jahren, mit dem Titel Weißt du noch, wo er Dinge, die es eben nicht mehr gibt, weil sie einfach nicht mehr zum Lebensalltag dazugehören, so eine kleine Erinnerung schenkt. Und das sind sehr humorvolle kleine Geschichten aus einer Zeit, die einen so ein bisschen erinnern, auch wie kurios es doch war im Alltag. Zum Beispiel die Geschichte Nostalgisches Knistern über die Schallplatte, die ja sogar wiedergekommen ist, ne? Oder über den Rechenschieber oder die Personenwaage, die damals noch im öffentlichen Raum stand. Solche Dinge. Das ist so ein kleines Büchlein, wo ich hin und wieder mal reinschaue und mir sage, genau, so war es. Ist doch auch ein bisschen schade, dass es manches nicht mehr gibt, aber so ist eben die Entwicklung.
Und amüsant geschrieben, also Frank Quillitschs Stil ist ja ein ziselierter auch und gleichzeitig ein sehr zugänglicher.
Ja, finde ich auch.
Ein Text von Louis Riedel im vogtländischen Dialekt. Daheim ist daheim. Weit schabi ich rüm gewannert. Es ist mir oft noch wie ein Traum. Doch in Schänsten halt warsch immer, wenn ich wieder war daheim. Seide Barch a draußen Gräser, unre Wälder drauf sei rar. Fehlen uns a de großen Wässer, sei de Klang doch frisch und klar. Unsere Wiesen, unsere Feller, Barch und Dohl voll Büsch und Baum, wo in aller Welt warsch schenner, wo se schi als wie daheim. Meinetwegen kennt ihr sinds zwo Rümme, ich veränner net man Glam. Schi ist draußen, do und dorte, doch in Schänsten ist daheim.
Wie schön. Leider ist Mundart nicht so oft in Büchern zu finden.
Aber ja, doch schon, aber es ist nicht verbreitet unter den Leuten, das viel zu lesen. Zumindest nicht in Gebieten Deutschlands außer Bayerns.
Oder? Na doch, in Sachsen, die Lene
Sachsen
Vogt,
jetzt auch wieder,
also, ja. Die hat ganz tolle Sachen gemacht, die hat die ganzen Balladen umgeschrieben ins Sächsische.
Ja.
Also auch lesenswert, wenn auch manchmal schwer, wenn man selbst kein Sachse ist.
Der Sächsischen-Klassiker, das kriegt jeder noch hin, weil man kennt ja das das Vorbild, zum Beispiel die Kranische des Ibigus und solche Sachen von Lene Vogt.
Der Bärscher, es war einmal der Männer, der Rand, der Schnauz, der Escher, die Ecke unter dann an.
Das ist schön. Genau, Lutz, du hast ja auch ein Buch mitgebracht aus dem Vogtland, wo dir raus vorgelesen wurde oder was du vorgelesen hast.
Das ist zwar nicht aus dem Vogtland, ich habe es auch mir nachgekauft, erst vor ein paar Jahren, weil ich mir das als eines der ersten aus der Schülerbibliothek ausgeliehen habe. Das sind gesammelte Geschichten, Märchen aus aller Welt, neu bearbeitet und aufgeschrieben von Autoren, die es damals in der DDR gab. Denn alle diese Geschichten wurden vorher schon mal veröffentlicht in Kinderzeitschriften aus DDR-Tagen, wie ABC-Zeitung, Frösi und Bummi sogar. Und da hat man eine Anthologie draus gemacht, sozusagen die Rubinrote Schale und andere Märchen. Das ist, glaube ich, 1966 das erste Mal erschienen. Ich habe es, wie gesagt, in der Schulbibliothek entdeckt und war gerade so am Anfang, dass ich das einigermaßen lesen konnte. Teilweise musste ich es mir aber auch noch von meiner Oma vorlesen lassen. Die hat immer nur gestöhnt, wenn sogenannte ausländische Namen kamen. Das lasse ich weg, sagt er. Egal, es waren sehr Eine Weltreise war das eigentlich, was die Länder und Gegenden anbetrifft, woraus hier berichtet wurde in den verschiedenen Texten. Ich habe das Titel, die Titelgeschichte, die rubinrote Schale, die in Böhmen spielt, denn es geht um Glasherstellung auch und das ist ja ein Traditionsland Böhmen für diese Glasherstellung, habe ich diese Titelgeschichte schon mal für unser Weihnachtsprogramm vor einigen Jahren eingelesen, dann hier und hat mir sehr viel Spaß gemacht und ist auch ganz gut gelungen, meine ich. Und ein bisschen Musik, folkmäßig von Jessotal zwischendrin und das fand ich gut, das passte.
Du hast es quasi vorgelesen für unsere Zuhörenden.
Für alle, ja. Die Lust hatten, dran zuzuhören natürlich, klar.
Aber hast du eine Erinnerung an die so Situation mit der Oma, mit dem Buch?
Ja, vorlesen? Natürlich, das sehe ich ganz deutlich, wie ich auf der sogenannten Chaise Longue als Kind gesessen oder halb gelegen habe und sie im Sessel oder auf dem Stuhl davor dann und das Buch auf den Knien von ihr und dann ging das los. Das kann ich mir ganz gut an erinnern. Ja. Das war ein Gesamtkunstwerk irgendwie. Hinterher gab es dann, was heute natürlich vollkommen verpönt ist, ein bisschen Milch warm gemacht und ganz viel Zucker rein und die Haut von der Milch und so weiter da auch noch mit verquirlt, damit so ein bisschen sahnemäßig dann. Solche Sachen gab es dann. Oder der Opa hat dann zweites Frühstück einmal angeboten. Da gab es Teewurstbrötchen und solche Sachen mit einem Taschenmesser aufgeschnitten und belegt. Also das sind ganz, ganz tiefgehende und ganz wichtige prägende Erlebnisse gewesen.
Aber diese Vorlesesituationen, die sind ja auch, weil du das gerade ansprichst, so eine Art Rituale dann geworden. Ne?
Genau.
Ganz oft ist es ja der Abend, um Kinder zur Ruhe zu bringen und sie den Tag auch so ein Stückchen abschließen zu lassen, ist das Vorlesen sehr wichtig. Und in der Vorbereitung hier auf die Sendung habe ich auch gelesen, es ist ganz wichtig, dass auch Männer ihren Kindern vorlesen.
Ja.
Weil das diese Vorbildrolle für die Kinder, ob Mädchen oder Junge, ist erstmal ganz egal, sehr, sehr wichtig ist, insbesondere eben, um das Lesen dann auch später selbst zu fördern.
Genau.
Aus der Kinderperspektive kann ich mich noch erinnern, dass ich mich da ungeheuer geborgen gefühlt habe, auch gesehen gefühlt habe oder so. Man hat sich in dem Moment, und das ist ja so, dass man sich um die Kinder kümmert oder sie auch annimmt und voll dabei ist. Und das fand ich toll.
Genau, und das sollte dann auch wirklich nicht unbedingt so sein, dass man, früher hat man gesagt, eine Hörspielkassette einlegt oder ich weiß jetzt nicht genau, wie das System heute heißt, wenn sie diese Figuren aufstecken, sondern dass wirklich
Toonie-Box.
Dankeschön. Dass wirklich die normale Stimme, dessen vertraut man ist, sich da wiederfindet und bei dem Kind ganz viel davor bringen kann, dieses Gefühl der Geborgenheit, dieses Gefühl, sich zu konzentrieren und auch das Gefühl, sich einfach einzufühlen.
Ja. Ich wüsste nicht, was ich täte, ohne diese Erfahrung zu haben, vom Vorgelesen bekommen.
Aber lest ihr jemanden vor? Lutz, du hast gesagt, du liest hier den Radiohörern zu.
Ja, schon.
Wem
liest
ihr noch vor?
Ich lese meiner Katze auch vor. Immer wenn ich eine Sendung vorbereite, muss ich ja mal die Texte üben zu Hause. Und dann sehe ich an ihrer Reaktion, ob das gut ist, so wie ich es gemacht habe.
Ich habe auch schon meinem Mann vorgelesen. Ich weiß von Elke Heidenreich hier den Corleone, Nero Corleone. Das lässt sich hervorragend vorlesen. Das war schön.
Na klar, und den Enkelkindern, als sie noch kleiner waren, mittlerweile lesen sie ja alle selber. Wie gesagt, ich in dieser kleinen Kindergartengruppe einmal in der Woche und das Vorlesen selber, wie soll ich sagen, ist einfach so ein Stückchen Teil vom Leben.
Ja, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Habt ihr noch was ganz Wichtiges, was ihr loswerden möchtet zum Thema Bücher?
Lesen, bitte lesen.
Lesen,
so
und
wie
vorlesen.
Die Sendung von Frau Heidenreich früher hieß, Lesen, Ausrufezeichen.
Genau, denn die Bücher sind die großen Schätzehüter der Menschen.
Mhm.
Du hast noch zum Abschluss ein Jean-Paul-Zitat.
Genau genommen zwei, stammen beide aus seinen Bemerkungen beziehungsweise Bemerkungen über uns närrische Menschen. Von 1797 beziehungsweise 1782 und hat mit unserem Thema abschließend auf jeden Fall zu tun. Alle beide haben damit zu tun. Nummer 1. Man ist neugierig, die Stellen im Buche zu lesen, die ein anderer unterstrichen hat. Die Geschichten, die man in der Kindheit las, nehmen etwas vom Zauber unserer eigenen Kindheit an.
Na dann, sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal, oder?
Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Schätze finden.
Tschüss.